Okay, super. Dann willkommen zu meinem Vortrag zu Grundlagen von Netzwerkverwaltung in Linux. Wir beschäftigen uns heute erstmal so ein bisschen mit der Historie. Dann gehen wir noch mal ein bisschen darüber, was der Unterschied zum letzten Jahr ist. Es gab diesen gleichen Vortrag letztes Jahr schon mal und ich habe ein bisschen was abgeändert und versucht, den ein bisschen zu verbessern. Und dann gehen wir noch mal an einem Praxisbeispiel durch, wie man verschiedene Sachen auf Linux machen kann. Dabei wollen wir im speziellen Fall uns drei Server angucken und ein kleines lokales Netz aufbauen mit statischem Routing. Dann darauf einmal DNS einrichten und Server darauf einrichten, dass sie von einem zentralen Server von uns DNS benutzen können. Und das dann auch so einrichten, dass Server aus einem lokalen Netz ans Internet kommen mit einem Router. Dann gehen wir ganz am Ende nochmal so ein bisschen, vor allem mit dem Fokus darauf, dass das hier der Beginner's Track ist, auf Dokumentation online. Wo könnt ihr mehr Infos finden, wenn ihr bei euch lokal was machen wollt? Und wo könnt ihr auch Infos speziell für eure Distribution finden? Weil dadurch, dass Linux relativ divers ist darin, wie dann wirklich das User-Space-Tooling aussieht, ist es nicht so, dass alles direkt übertragbar ist, was jetzt die erweiterten Lösungen angeht. Alles, was wir heute hier machen, ist generell übertragbar über alle Distributionen. Aber wenn ihr dann wirklich das automatisieren wollt für Server, ist es so, dass es da meistens distributionsspezifisches Tooling gibt. Am Ende ist dann nochmal Raum für Fragen und da würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr dann Fragen zu den Beispielen stellt oder andere Fragen allgemein zu Netzwerken in Linux. Okay, einmal kurz als Kontext. Ich bin Joscha Kuczewski, ich bin Student Hilfskraft am TUS-Institut Berlin an der TU Berlin, Projekt Prove-It und HPC. Ich mache normalerweise Systemadministration primär auf NixOS und auch Rocky und ein bisschen Debian. Und sonst Systementwicklung in Golang. Okay, kommen wir erstmal dazu, was nochmal die Unterschiede waren. Letztes Jahr hatten wir vor allem eine NAT gemacht mit einem Forward-NAT von außen. Das wurde dieses Jahr abgeändert, dass man so einen klassischen Router hat, damit quasi die Geräte aus dem Internet, zum Beispiel virtuelle Maschinen in einem Cluster, nach außen kommen zum Internet. Dazu haben wir jetzt auch nochmal genommen, dass ich das gerne um DNS erweitern wollte, damit man auch ein praktisches Beispiel hat, wie man so einen Service aufsetzen kann und wie der erreichbar ist. Und dann wurde noch die Demo abgeändert, weil das jetzt nicht mehr auf Vagrant läuft, weil das leider Lizenz geändert hat und deswegen nicht mehr komplett freie Software ist. Okay, dann kommen wir erstmal zu der Historie. Wir beschäftigen uns heute mit dem IP-Tool, mit dem IP-Kommandozeilen-Tool. Vor allem, wenn ihr Online-Dokumentation findet, werden die oft auch noch was zu ifconfig finden. Ifconfig kommt daher, dass der Linux-Kernel früher den BSD-TCP-Stack am Anfang übernommen hat und damit auch die Tools wie ifconfig, arp und root. Das wurde aber circa vor so ein bisschen mehr als 10 Jahren ausgetauscht, so um den Kernel 2.2 mit dem IP-Root und dem Netlink, mit dem Netlink-Protokoll vom Kernel und den IP-Root-Utilities. Das heißt, anstatt dass man jetzt mehrere Tools hat, gibt es nur noch ein Tool, das alle Sachen des Netzwerks konfigurieren kann. Ein Vorteil davon ist auch, dass ihr damit deutlich mehr Features habt als nur mit ifconfig. Ihr könnt zum Beispiel mehrere Adressen auf ein Interface von einer Familie legen, falls ihr zum Beispiel möchtet, dass ein Interface auf zwei IPv4-Adressen hört, was gerne bei VMs oder Servern genutzt wird. Ihr findet ifconfig und Freunde auch gerne noch auf BSDs, die benutzen das noch heute. In dem Fall haben die das aber im Vergleich zu Linux erweitert und deswegen behandle ich das heute nicht mehr. Das ist dann meistens dort BSD-spezifisch. Okay, die Folie hätte ich früher machen sollen. Einmal vielleicht für Kontext, falls ihr Online-Doku findet, ihr könnt die meisten Sachen 1:1 übertragen. Mit halt der Ausnahme, dass es mehr gibt, was bei Linux geht durch das IP-Tool. Allgemein sollte man dazu auch noch sagen, ihr findet IP auf jedem Server, der jünger als 12 Jahre ist. Es lohnt sich, das zu lernen und nicht bei sowas wie ifconfig zu bleiben, auch wenn ihr vielleicht damit schon ein bisschen Erfahrung habt. Okay, aber dann mal zum praktischen Teil. Was wollten wir heute machen? Ich habe das heute schon mal so angeschnitten, aber hier ist mal ein Netzwerkdiagramm, das zu visualisieren. Wir haben so unser kleines lokales Netzwerk mit 3 Servern, einem Router, einem Server und einem Desktop. Wir wollen die alle untereinander statisch verbinden. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie als wären die mit Ethernet-Kabeln über einen einfachen Switch verbunden. Und dann wollen wir noch dafür sorgen, dass die über den Router Sachen ins Internet schicken können. Das heißt, unser Router hat noch ein weiteres Interface nach draußen und der hängt zum Beispiel an dem, was euch euer ISP oder ähnliches bereitstellt. Okay, dann gehen wir mal zum praktischen Teil über. Dafür muss ich einmal kurz gucken, dass es jetzt hoffentlich wechselt. Ja, tut es. Und jetzt, okay. Jetzt sind wir auf den Servern. Was ich eben etwas übersprungen habe, ist, wir haben noch im Hintergrund ein weiteres Interface, um per SSH drauf zuzugreifen. Das werdet ihr auch gleich sehen. Das ist vor allem dafür da, damit man hier die Schrift auf dem Beamer gut lesen kann. Wenn ich das per KVM oder ähnliches mache, ist das leider relativ schlecht lesbar und deswegen gibt es hier ein bisschen mehr. Okay, fangen wir mal an. Zuerst wollen wir uns jetzt mal angucken, was für ein Interfaces haben wir überhaupt. Das ist in Linux relativ einfach mit dem IP-Link-Kommando. Da sieht man alle physischen Links aufgelistet. Und sieht auch so ein paar Details schon. Zuerst sehen wir hier drei Links. Das ist immer zuerst unser Loopback. Das ist bei Linux das Interface, was sich um quasi den Localhost-Traffic auf der Maschine selbst kümmert. Das ist das, was den Traffic verarbeitet, wenn ihr zum Beispiel in eurem Browser Localhost oder 127.0.0.1 aufruft. Dann haben wir hier noch zwei weitere Ethernet-Interfaces, ENS18 und ENS19. ENS19 ist unser Management-Interface und ENS18 ist das Interface, was heute unser LAN bereitstellt. Wenn wir uns jetzt Details dazu ansehen wollen, dann benutzen wir IP-Link Show und danach den Namen des Interfaces. Und dann sehen wir hier das, was dazugehört. Ich würde mal kurz auf die Folien zurückgehen, weil da sieht man gerade nicht besonders viel, glaube ich. Sorry. So. Ja. Wenn wir jetzt einen vollen Link haben, die sind leider virtualisiert, deswegen sieht man da nicht so viel, dann würden wir noch diese Details hier mehr sehen. Unter anderem sieht man dabei, was der Zustand des Interfaces ist. Das war bei unserem Interface eben down. Aber bei einem richtigen Interface würdet ihr dann zum Beispiel sehen, ist das Interface up oder down? Das heißt, ist es im Kernel angemacht oder ausgemacht? Hat es eine Verbindung mit einem physischen Interface, also steckt ein Kabel drin, dann hat das entweder die No-Carrier-Flag oder in dem Fall, wenn ein Kabel drin steckt, keine weitere Flag. Und dann auch noch so ein paar Fähigkeiten, also ist das Interface zum Beispiel Multicast-fähig. Das ist wichtig, wenn ihr mit physischen oder virtuellen Interfaces arbeitet und bestimmte Protokolle benutzen wollt, die Multicast brauchen. Weiter sehen wir dann auch noch zum Beispiel unsere MTU, also Maximum Transmission Unit. Das gibt die Größe der Pakete an. Das ist wichtig, wenn ihr irgendwann mal euer Netzwerk optimieren wollt. Heute überspringen wir das. Wir sehen auch noch zum Beispiel mit Q-Disk, was derzeit die Cores des Netzwerks ist. Das heißt, wie die Pakete, wenn sie in das Netzwerkinterface reinkommen, behandelt werden für Quality of Service. Und wir sehen dann auch noch weiter, was zum Beispiel derzeit der Zustand des Interfaces ist allgemein und was für ein Modus es betrieben wird. Der Modus ist hierbei typenabhängig, das heißt, ob ihr ein Ethernet-Interface habt oder ein virtuelles Interface, macht da einen Unterschied und das wird vom Kernel-Treiber definiert. Heute behandeln wir das auch nicht im Detail, weil das sehr davon abhängig ist, was für eine Art von Interface ihr habt. Wenn ihr zum Beispiel kein Ethernet, sondern InfiniBand oder ähnliches habt, sieht das auch nochmal ein bisschen anders aus. Was jetzt aber hier vielleicht für uns ein bisschen wichtiger ist, ist, dass wir link/ether sehen. Das ist unsere MAC-Adresse des Interfaces. Die braucht ihr vor allem, wenn ihr irgendwann mal was automatisieren wollt. Und das seht ihr mit IP-Link direkt und ist einzigartig für das Interface auf IP-Ebene. Okay, zuletzt sehen wir dann hier noch QLAN und Group. Das ist nochmal ein bisschen COS und Multicast. Und wir sehen auch nochmal Altnames. In Linux können Interfaces mehr als einen Namen haben. Es gibt so einen kurzen Namen, also zum Beispiel ein Interface, das wir eben gesehen haben in der Demo, ist das ENS18. Das hat aber auch nochmal einen Vollnamen, ENS1 und danach eine Reihe von Zahlen, die unter anderem von Systemd und anderen Diensten definiert werden, die als Alias darauf funktionieren. Der Hauptname, der da oben steht, ist der, den ihr in den meisten Fällen für Konfiguration benutzen solltet, weil manche Tools nicht so mit den Altnames klarkommen. Das ist nur wichtig, falls ihr das in Software seht, damit ihr das wieder verknüpfen könnt. Okay, und dann gehen wir mal kurz weiter. Ich hatte eben so ein bisschen den Linktyp angeschnitten. Es gibt mehr als eine Art von Netzwerkinterface. Wir haben physische Interfaces und natürlich auch virtuelle. Und in unserem Fall ist hier relevant, wenn wir von physischen Interfaces reden, beim Linktyp reden wir von Linklayer 1 bis 2. Also im OSI-Modell. Das heißt, wir haben hier unser Ethernet oder InfiniBand oder virtuelle Interfaces. Um das nochmal ein bisschen genauer aufzuschlüsseln, je nachdem, was ihr genau macht, ist das auch relevant, weil ihr habt zum Beispiel meistens als Grundlage so ein physisches Interface oder ein virtualisiertes physisches Interface, also zum Beispiel Ethernet oder ein Virtio-Interface, wenn das von Proxmox durchgereicht wird. Ihr habt aber auch oft virtuelle Interfaces. Das ist zum Beispiel sowas wie ein WLAN, was man oben drauflegen kann, wenn ihr euren Traffic taggen müsst, zum Beispiel in einem Netzwerk. Oder aber auch Overlay-Netze für zum Beispiel VXLAN, wenn ihr WLAN über encapsulierten Traffic macht, oder WireGuard. Dazu kommt dann nochmal Tun und Tab, falls ihr zum Beispiel OpenVPN benutzt. Das fällt hier auch unter die Overlay- und virtuellen Netzwerke. Okay, dann machen wir mal kurz mit dem Praxisbeispiel weiter. Da fangen wir jetzt damit erstmal an, dass wir das statische Routen für unser Netzwerk aufsetzen. Also wir möchten erreichen, dass die Hosts untereinander kommunizieren können. Das heißt, wir möchten erreichen, dass sie einen Ping voneinander senden können, so als einfaches Beispiel. Okay, dann wechsle ich mal kurz rum. So, wir sind jetzt hier auf unserem Server. Wir fangen mal auf dem Router an. Ihr könnt daran erkennen, auf welchem Rechner ich bin, was da oben links steht. Der Hostname neben dem Namen Root identifiziert, auf welchem Server wir sind. Und da fangen wir erstmal an, geben uns die Adressen an, die wir gerade haben. Das macht man mit IP-Address, das kann man abkürzen zu IPA. Und dann sieht man, okay, wir haben unsere drei Interfaces hier, die wir auch eben bei IP-Link gesehen haben. Wir haben einmal Loopback, da sieht man die 127.0.1, unser LAN-Interface und dann noch das Management. Wir fangen jetzt erstmal damit an und legen eine Adresse an. Das macht man mit IP-Address-Add. Dann gibt man die Adresse an, im besten Fall noch mit einem Präfix. Ich spiele auch mal gleich durch, was passiert, was man uns nicht angibt. Das ist bei uns jetzt 102.68.331. Dann gibt man dev an und dann sagt man, ich möchte das auf dieses Device legen. In unserem Fall ist es das Management-Interface, das LAN-Interface, sorry, also 1.18. Dann geht das durch. Hierzu als Hinweis, wir sind gerade root. Ein unprivilegierter Nutzer kann das nicht machen. Man braucht dafür in den meisten Fällen privilegierten Zugriff. Das kann man dann auch mit Capabilities noch einschränken auf Linux. Wir haben jetzt das angelegt und wir sehen jetzt auch wieder IP-Address aufrufen. Da ist unsere Adresse. Sie hat hierbei einmal ein Scope, das geht ums Routing, das überspringe ich heute mal. Und sie hat auch eine Valid und Preferred Lifetime. Das ist, wenn ihr mal auf eurem Laptop das vielleicht auch gucken wollt oder auf einem Handy, das, was für DHCP relevant ist. Also das gibt an, wie lange die Lease gültig ist. Und wenn wir zum Beispiel DHCP dahinter hätten, würden da jetzt 5000 Sekunden oder was ähnliches stehen. Da könnte auch Forever stehen, wenn ihr eine statische Lease habt, aber das ist relevant, damit ihr identifizieren könnt, was ihr damit macht. Okay, wir machen das Gleiche jetzt nochmal auf unserem Desktop. Wir wissen, der ist im gleichen LAN. Der hat auch die genau gleichen Interfaces, mit Ausnahme der Adresse beim Management. Also machen wir jetzt 1 und 2, 1, 6, 8, 3, 3, 2, 11, 1, 18. Und jetzt hat er auch die gleiche Adresse. Wer drauf guckt, sieht jetzt aber, wir sehen die Adresse hier bei dem einen Teil, dass der ein CIDR-Präfix von 32 hat. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen, unseren Server zu pingen, unseren Router zu pingen, dann wird das nicht ohne weiteres klappen. Unter anderem deswegen sagt er uns, Network is not reachable. Um zu wissen, was für ein Netzwerk wir erreichen können, können wir IP-Route benutzen. Und da sehen wir auch jetzt gerade, dass wir keine Route zu dem Netzwerk, wo wir eigentlich hinwollen, haben. Wenn wir auch nachgucken wollen, was für einen Weg die Route nehmen würde, wenn wir sie haben, könnten wir IP-Route-Get benutzen. Dann würden wir jetzt auch sehen, dass uns der Kernel sagt, er kennt dieses Netzwerk nicht. Um das zu beheben, entfernen wir jetzt erstmal das Netzwerk und tragen einen richtigen Präfix ein. Man kann hierbei mit IP-Address-Add direkt einen CIDR-Präfix angeben, was die Größe des Netzwerks definiert. Also falls ihr so ein bisschen Wissen über Netzwerke habt, in unserem Fall benutzen wir jetzt einen /24, das heißt, wir haben quasi das letzte Oktett komplett frei für unsere Benutzung. Also die Hosts von 1 bis 255 ungefähr. In unserem Fall können wir eine Adresse, genauso wie wir es mit Add hinzugefügt haben, mit DEL, also als Abkürzung für Delete, wieder entfernen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt unser Kommando hier, ändern ein Wort und jetzt gibt er uns eine Warnung, weil der auch beim Delete eigentlich einen Präfix haben möchte, aber jetzt ist die Adresse weg, wenn wir uns das jetzt nochmal angucken. So, und jetzt machen wir das Gleiche nochmal, aber wieder mit Add und geben unseren Präfix an. Und wenn wir jetzt gucken auf unseren Routing-Table, dann sehen wir die Route nicht. Sorry. Aber dann sehen wir sie hier in der Übersicht. Ja, das muss man auch machen. Danke für den Hinweis. Es steht im Skript. Sorry, ich gehe hier langsam durch. Dann sehen wir das nicht im Routing-Table, weil das Interface noch down ist. Das sieht man unter anderem bei dem State. Also das ist in der Zeile oben, was uns IP-Link ausgibt. Und das sehen wir auch unter anderem daran, dass es nicht die Up-Flag hat in dem, was in den in den Spitzenklammern steht. Um dies zu ändern, benutzen wir das IP-Link-Kommando, weil wir nicht mehr auf Adressen arbeiten, sondern uns mit dem Interface selbst beschäftigen. Und in dem Fall würden wir jetzt einfach sagen IP-Link set up und danach den Namen des Interfaces, also bei uns 1.18. Wenn wir jetzt IP-Route machen, sehen wir es auch im Routing-Table. Und wenn wir IP-Add machen, würden wir jetzt auch den Zustand sehen und wir sehen auch in den Flags, das ist jetzt up. Wir müssen jetzt natürlich nochmal das Gleiche beim Router wiederholen. Damit er auch den richtigen Präfix bzw. die Route eingetragen hat. und dann würden wir hier jetzt auch das Gleiche sehen. Und wenn wir jetzt hier versuchen, den anderen Rechner zu erreichen, dann werden wir sehen, dass das Ping ankommt. Wenn man in so einem Fall sich nicht ganz sicher ist, warum das Netzwerk nicht funktioniert, gibt es dafür Linux das TCP-Dump-Tool. Das muss man meistens nachinstallieren. Aber es gibt dann die Möglichkeit, Traffic zu inspizieren, während er durchs Netzwerk geht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wissen wollen würden, was passiert gerade auf Interface ENS 18, dann könnte man TCP-Dump, ich sehe es ja, TCP-Dump minus ENS 18 benutzen. Und wenn wir uns jetzt genau auf Ping-Traffic spezifizieren würden, dann würden wir noch ICMP dazu angeben. In diesem Fall sehen wir das jetzt, und wenn unser Desktop jetzt zum Beispiel versuchen würde, uns zu pingen, dann würden wir das jetzt hier auch sehen, und wir sehen auch aufgeschlüsselt, was der Traffic genau tut. Also wir sehen beide Richtungen. Was relevant ist, wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, geht mein Traffic durch meine Firewall durch oder wird zum Beispiel die Antwort abgewürgt. Wenn man TCP-Dump jetzt auch beendet, sieht man unter anderem auch, hat der Kernel teilweise die Pakete weggeworfen. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr euch später damit beschäftigt, ist was durch meine Routing-Tabelle gefallen, ist irgendwo eine Verbindung nicht mehr da. Das kann man hier alles sehen. Man kann auch den Traffic weiter einschränken. Man könnte hier zum Beispiel anstatt ICMP auch einen Port angeben, falls ihr HTTP-Traffic debuggen wollt. Das ist ein sehr nützliches Tool, wenn ihr allgemein Netzwerkverwaltung macht. Okay, jetzt machen wir nochmal den letzten Schritt. Wir machen das Ganze gleich richtig auf unserem Server. Der kriegt bei uns jetzt die 3. Und jetzt könnte der uns auch erreichen. Um das einmal zu zeigen, gehen wir jetzt nochmal und können unseren Router erreichen, aber auch unseren Desktop. Der erste Ping hat hier ein bisschen länger gedauert, weil er erstmal Up-Traffic durchhauen musste. Das heißt, die müssen sich ja natürlich erstmal im LAN miteinander identifizieren. Das könnte man unter anderem auch mit TCP-Dump sich genauer ansehen, falls man Up-Traffic debuggen muss, falls man zum Beispiel ein unzuverlässiges physisches Netzwerk hat oder Switches, die da Filter drauf haben. Okay, dann, ich glaube, ich muss kurz zurück zur Präsentation. Ja, die solltet ihr jetzt sehen. Und dann gehen wir mal zu dem ersten praktischen Beispiel über. Das wäre in unserem Fall jetzt NAT. Also wir haben ja gerade gesehen, unsere Server haben alle bis auf den Router keinen Weg nach außen. Die haben nur ihr lokales Netz, das Management-Netz. Und wir würden jetzt gerne, dass die Rechner ins Internet kommen. Also um das einmal kurz zu visualisieren, wir sind jetzt auf einem Server. Wir sehen hier, der hat nur diese zwei Routen. Wenn wir zum Beispiel versuchen würden, eine öffentliche Adresse zu erreichen, sagt uns der Kernel, da komme ich leider nicht hin. Wenn wir jetzt aber auf dem Router sind, dann sehen wir hier, der hat eine Default-Route. Das heißt, der hat ein Gateway, wo er Sachen hinschicken kann. Wenn man die auf einem Rechner hinzufügt, macht man das so, dass man sagt IP-Route-Add, Default via, dann gibt man hier eine Adresse ein und danach das Interface. Man kann auch mehrere Default-Gateways haben, dann kann man eine Priorität einstellen. So kann man zum Beispiel regeln, dass man einen redundanten Netzwerklink hat, wenn man kein Bond benutzen kann. In unserem Fall ist jetzt aber hier relevant, wir können einmal validieren, unser Rechner kommt ans Internet. Wir nehmen hier jetzt eine Beispieladresse für Cloudflare, aber unser Server geht nicht. In dem Fall werde ich jetzt mal kurz dazu einen Codeschnipsel aus dem Beispiel nehmen. Wenn heute NF-Tables, also die Firewall-Regelung in Linux, nicht genauer behandeln, dafür würde ich euch den Vortrag zur Einführung von NF-Tables von heute Morgen empfehlen. Wichtig ist nur mit Kontext darauf, was hier allgemein gemacht wird. NF-Tables ist in Linux der Weg, wie man Firewall-Regeln konfiguriert. Das heißt, der Kernel hat über das gleiche Interface, mit dem auch IP-Adressen verwaltet werden, intern quasi einen Zustand der Firewall-Regeln definiert. Und dieser ist für Port-Forwarding, Akzeptieren oder Droppen von Traffic zuständig, aber auch für sowas wie allgemein Course-Handling. Also man kann die Möglichkeit setzen, wenn Pakete von bestimmten Quellen kommen, ihnen eine höhere Priorität bei der späteren Verarbeitung durch den Kernel zu geben. Für uns ist auch relevant, vor allem wenn ihr auf älteren Systemen seid, werdet ihr oft IP-Tables finden. IP-Tables ist in der Zwischenzeit nicht mehr aktuell. Das ist ähnlich wie die NetUtils von BSD in der Zwischenzeit abgelöst worden im Kernel. Aber wenn ihr es benutzt, wenigstens auf Debian, den meisten anderen modernen Distributionen, benutzt ihr unter der Haube eigentlich NF-Tables, weil NF-Tables die Möglichkeit hat, dass es automatisch für euch IP-Tables-Befehle übersetzt. So, dazu hole ich mir mal kurz die Regeln, die ich brauche. Das wechsle ich jetzt hier, dann machen wir das und dann das. Das ist jetzt von unserem Router. Wir tun jetzt etwas, was etwas ändert. Genauer gesagt, wir legen eine neue Tabelle an und sorgen dann dafür, dass die NAT-Regeln da sind. Wie schon gesagt, die erkläre ich jetzt hier nicht im Detail. Aber wir können uns auch alle Firewall-Regeln auf einem Rechner direkt ausgeben lassen mit NFT-Less-Rule-Set. NFT ist hierbei eine Abkürzung für NF-Tables. Das hat nichts mit Krypto oder Ähnlichem zu tun. So, jetzt haben wir diese Regel. Um die einmal kurz aufzuschlüsseln, nicht ins Detail zu gehen, wir sagen, er soll bitte Pakete, die reinkommen, akzeptieren und sie mit NAT behandeln. Das sieht man hierbei mit dem SRC und DestNAT und sie danach über das NS18-Interface rausgeben. Und er soll die vom S18-Interface empfangen, sorry. So, gehen wir mal kurz auf den. Ich glaube, mein Netzwerk ist gerade weggebrochen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, das ist bei einer Live-Demo leider nicht ganz vermeidbar. Okay. Wir würden jetzt weitermachen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass hier wäre unser Desktop. Es tut mir leid, es scheint so, als wäre gerade zu wenigstens einem der Server die Verbindung weggebrochen. Ist der hier noch da? Nein? Cool. Tut mir leid. Wir würden jetzt in dem Fall weitermachen, indem wir sagen IP-Root-Add-Default. Der Adresse, die wir dem Router gegeben haben. Das wäre in unserem Fall 192.168.3.3.1. Und dann würden wir noch das Interface eingeben, über das es dann gesendet wird. Das wäre jetzt NS18. In dem Fall würden wir das jetzt eingeben. In dem Fall würden wir das jetzt auf zum Beispiel unserem Router eingeben. Und der hier hat kein Interface, also machen wir das über irgendeins. Okay, in dem Fall würden das jetzt eingeben werden, dann würde es in der IP-Routing-Tabelle, wir haben noch einen funktionierenden Server, hier wie der Default-Wert auftauchen. Dann würde in dem Fall der Traffic über das LAN zu dem Router gesendet werden. Der Router würde sich, wie beim klassischen NAT, das Paket angucken, es umschreiben, danach an die Zieladresse senden, danach wieder zurück. Auf dem Desktop oder anderen Gerät würde das jetzt als Default via Adresse des Routers, devns18 auftauchen. Bei uns taucht das jetzt ein bisschen anders auf, weil wir hier gerade auf einem anderen Rechner sind. So. Nein. Hat sich das Netzwerk von selber repariert? Nein, tut es nicht. Okay. Dann machen wir jetzt einfach mit einem Server weiter. Gut. Dazu gehen wir jetzt erstmal zu dem DNS-Teil über. Wir haben jetzt anscheinend keinen Server mehr, von dem wir DNS anfragen können. Also machen wir das jetzt lokal. Dazu gibt es unter Linux die sogenannte etc-resolve-conf. Da gucken verschiedene Dienste und Software drauf, um herauszufinden, was der Name-Server und die Domain des Systems ist. In dem Fall Domain, falls ihr mit Netzwerken vertraut seid, wenn man allgemein DNS-Anfrage macht und man hat keine richtige, voll qualifizierte Domain, dann guckt der Rechner normalerweise auf den Domain-Wert des Rechners, um herauszufinden, wo man alternativ noch suchen könnte. Also wenn ihr zum Beispiel einen Browser-Router eingebt als Adresse, was ja kein richtiger Domainname ist, und eure Domain hier zum Beispiel von den CLT wäre clt.de, dann würde er erst nach router.clt.de suchen und danach erst die Anfrage abbrechen. In unserem Fall haben wir hier in dem Beispiel keine Domain, aber die Domain kann auch auf andere Wege gesetzt werden. Was aber für uns eher relevant ist, ist der Name-Server-Eintrag. Man kann davon mehrere definieren und das gibt klassische DNS-Server an. Also das ist in unserem Fall hier zum Beispiel 1.1.1.1 für den Cloudflare DNS Resolver. Das könnte aber auch 127.0.1 sein, wenn man lokal noch einen DNS-Server hat, der sich zum Beispiel dann mit komplexeren Sachen wie DNS über TLS oder DNS über HTTPS beschäftigt. Linux an sich unterstützt bei den einfachen Optionen nur DNS über so das klassische Port 53 unverschlüsselt. Aber vor allem, wenn ihr Server habt, wollt ihr vielleicht auch Verschlüsselungen da drauf haben, um Privatsphäre für die DNS-Queries zu generieren. In unserem Fall haben wir uns jetzt hier damit beschäftigt, dass wir einen lokalen Server haben, das ist CoreDNS. Der gibt uns auch die DNS-Anfragen an und den tragen wir jetzt in der ResolveConf ein, der läuft gerade lokal, so. Indem wir hier Nameserver reinschreiben. Auf den anderen Servern würden wir jetzt hier die Adresse des Routers eintragen. Und dann würden die den Router abfragen. Wir tragen jetzt gerade Localhost ein, weil hier der Server selber läuft. Und wenn wir jetzt eine Domain auflösen wollen, sagen wir mal diese Domain, dann würde er erstmal versuchen, Localhost zu erreichen. In unserem Fall gibt Localhost hier für diese Domain nichts aus, aber zum Beispiel sollte er etwas für linux.org ausgeben. Und das tut er natürlich nicht. Ich hoffe mal, dass der nicht auch noch davon betroffen ist, dass gerade das Netzwerk weg ist. Er würde jetzt in diesem Fall das Ganze auflösen, wenn das Netzwerk noch funktional wäre. Es tut mir leid, dass das bei der Demo gerade kaputt gegangen ist. Und dann sieht man hier, dass er das jetzt, dass er das dort auch abgefragt hätte. Und wenn wir jetzt einen anderen Nameserver eintragen würden, würde er das jetzt auch abfragen. Also zum Beispiel, wenn wir dort jetzt 1.1.1 anfragen, dann würde er Cloudflare abfragen und da gucken die verschiedenen Dienste drauf. Auf einem Server wollt ihr oft nicht das direkt benutzen, sondern irgendeinen lokalen DNS-Resolver, der für euch das auch cachen kann. Weil wenn ihr es so eintragt, habt ihr keinen Cache für die DNS-Abfragen. Das ist bei ein, zwei Abfragen kein Problem, aber vor allem, wenn ihr Software habt, die das viel benutzt, zum Beispiel in einer Cloud-Umgebung, wollt ihr, dass es gecached wird, damit es effizient benutzt werden kann. Bei den meisten Systemen ist das heutzutage SystemD-Resolve-D. Das ist ein Resolver, der vom SystemD-Projekt kommt, aber ihr findet auch oft verschiedene Projekte, wie zum Beispiel Network Manager, die auch noch eigene DNS-Resolver anbieten. Okay, dann gehen wir jetzt hier. Das. Was hier auf der Folie auch noch so leicht erwähnt ist, es gibt noch ein paar Erweiterungen, die dort möglich sind. Die sind dann teilweise abhängig davon, was genau auf eurem System das bereitstellt. Unter anderem habe ich hier einmal als Beispiel die Option gesetzt, dass man eDNS0 hat. Das heißt, es werden DNS-Extensions enabled. Und das ist dann meistens etwas von der Software, die die Queries selber macht, implementiert werden muss. Also zum Beispiel auf meinem System wäre das die glibc, weil das hier Debian-Hosts sind. Okay. Ich werde jetzt die Demo leider da nicht fortführen können, wie das auf den Servern läuft, weil die gerade nicht erreichbar sind. Das tut mir leid. Bei denen wäre das genauso. Wir würden jetzt den Name-Server vom Router eintragen und der würde das danach an Public Resolver weitergeben. Wenn ihr auf mobilen Endgeräten seid, sieht das ein bisschen anders aus. Vor allem, weil ihr dort oft nicht den einen festen DNS-Server habt, den ihr mal benutzen wollt. Zum Beispiel, wenn ihr in einem Hotspot seid oder ähnliches, bringen die oft einen eigenen DNS-Server mit, damit sie interne Adressen auflösen können für sowas wie ein Login-Portal, wenn ihr zum Beispiel auf einem ICE seid. Und in dem Fall empfiehlt es sich, sowas wie einen Network Manager zu benutzen und nicht selber die DNS-Host einzutragen. Das ist vor allem auch gut auf Systemen, die mobil sind, zum Beispiel euer Laptop oder ähnliches, wo ihr schnell mal ein Netzwerk einrichten wollt, weil dieser Weg vor allem für WLAN oft komplex sein kann. Allgemein ist es aber auch hier nützlich, die grundlegenden Tools wie IP oder TCP-Dump zu kennen, weil sie für das Debugging von Verbindungen sehr nützlich sind, falls ihr zum Beispiel wissen wollt, ob die VPN euer Paket nicht durchgibt, weil sie intern irgendeine Firewall-Regel hat, die bei eurem Rechner hängt. Okay, dann wäre jetzt hier noch mehr Demo-Teil, den überspringen wir und gehen mal ein bisschen auf die Übertragbarkeit auf die Distribution zu. Also das wären dann wahrscheinlich für euch als Administratoren eure Endgeräte. Da hat man auf den ganzen Distributionen verschiedene Tools. Unter anderem auf RHEL hat man da oft Firewall-D. Das ist eine Abstraktion über ein F-Tables, die euch ein hierarchisches Konzept mit wieder benutzbaren Regeln gibt. Aber ihr habt dort auch gerne Network-Managern auf Servern, weil es sich dort für eine ganze Zeit durchgesetzt hat, dass man damit auch Server, die jetzt nicht wirklich dynamisch sind, konfigurieren kann. In der Regel würde ich dagegen empfehlen, weil wir bei uns wenigstens in der Produktion festgestellt haben, dass das eher kaputt geht. Und distributionsübergreifend bietet sich da vor allem in neueren Versionen SystemD-Network-D an. SystemD-Network-D ist, wie der Name schon verrät, etwas vom SystemD-Projekt, wie Resolve-D, was statische Konfiguration ähnlich zu SystemD-Services für Netzwerkinterfaces, aber auch für erweiterte virtuelle Interface wie Bonds, VLANs und alles weitere ermöglicht. Es bietet auch unter anderem Support für Nicht-Ethernet-Interfaces, also OPA oder InfiniBand. Dann noch mal kurz zu dem, was wir hier eigentlich gerade bei den Beispielen hatten. Das war Debian. Da findet man nicht so viel, was direkt mitkommt, aber man findet dort oft Config, die man persistieren kann in ETC Network Interfaces, in ETC Network Interfaces D. Da kann man so eine Skriptsprache angeben, mit der man die Interface konfiguriert. Dazu gibt es auch gleich nochmal ein Beispiel vom Router. Und das ist sehr nützlich, wenn ihr einfache Interface-Configs habt, die statisch sind, wo ihr nicht besonders viele Optionen braucht. Auf RHEL gibt es dazu ein Äquivalent, das wäre CSIS-Config. Da kann man wie im klassischen if-up-down-Skripte daran hängen, ob ein Interface hoch oder runter gefahren wird oder ob es erschienen ist. Ich erwähne es jetzt hier mal einmal zur Vollständigkeit, weil es auch vorkommt. Es gibt auch noch Ubuntu. Ubuntu hat ähnlich wie RHEL eine eigene Abstraktion noch dazugebracht. Das ist in dem Fall NetPlan. NetPlan bietet euch ein abstraktes Interface über die Tools, die ich gerade alle erwähnt habe, indem es per Python zum Beispiel Config für systemd-network degenerieren kann aus einer Config-Datei, wo er angibt, wie das aussehen sollte. Ich habe leider persönlich keine Erfahrung damit, aber es soll wohl in der Welt relativ verbreitet sein. Okay, dann einmal noch mal kurz zu dem, was wir von der Demo dazu bei Debian zeigen können. Das wäre einmal etc. Network Interfaces. Hierbei auch zu erwähnen, dies findet ihr unter anderem auch auf Proxmox, weil die Debian basiert sind. Und wenn ihr dort die GUI benutzt, konfiguriert ihr in der Praxis eigentlich nur etc. Network Interfaces bzw. Unterdateien davon. Das ist wichtig, falls ihr zum Beispiel mal auf einem Proxmox-Host euch selber einloggt, weil ihr Netzwerkkonfiguration haben wollt, die komplex ist, als das, was die GUI bietet, weil ihr zum Beispiel Interfaces habt, die nicht Ethernet sind. Ich erwähne das hier nur, weil wir das auf der Arbeit relativ oft haben durch HPC. Da sieht man hier, dass man Interfaces so statisch angeben kann und denen auch eine Config mitgeben kann, wie sie aussehen sollen. In unserem Fall sagen wir hier nur einem Interface, was nämlich dem Loopback und dem sagen wir, also dem LO-Interface und wir sagen, es soll ein Loopback sein. Würden wir jetzt zum Beispiel aber unser LAN-Interface konfigurieren wollen, dann würden das ungefähr so aussehen. Wir würden erstmal sagen, was Optionen angeht, möchten wir das Ganze automatisch machen lassen. Das heißt, es gibt so ein paar Standardsachen wie MTU vor und sorgt dafür, dass das Netzwerk verfügbar sein wird. Also, dass der Link up ist, wenn er einen Carrier hat. Weiter geben wir dann noch unsere Adresse an. Das war jetzt eben hier die Adresse des Routers und wir sagen, dass sie static ist. Das heißt, wir geben eine statische Adresse an. Man könnte hier auch eine DHCP spezifizieren, ohne darunter eine Adresse anzugeben. Und dann würde der Kernel sich darum kümmern, beziehungsweise hier die Netzwerkabstraktion, die Abstraktion von Debian, dass er per DHCP sich eine Adresse holt und sich die dann auch wiederholen wird. Das ist vielleicht, wenn ihr einen Laptop habt oder ein Netzwerk mit Servern, die DHCP benutzen, relativ nützlich. Okay. Dann wechsle ich jetzt einmal zurück, das passt. Okay, was wir an Dokumentation haben. Bei Dokumentation gibt es allgemein relativ viel und ein Problem ist, dass es aufgrund der Diversität von Linux Dokumentation gibt, die nicht oft übertragbar ist. Also wenn ihr Dokumentation von RHEL findet, kann es sehr gut sein, dass die Zwischen-RHEL-Version nicht übertragbar ist und zum Beispiel nicht auf dem Debian oder Ubuntu-System. Es ist da empfohlen, dass ihr euch an die Manpages auf eurem System haltet oder an die Dokumentation, die auf der Seite eurer Distribution verfügbar ist. Also zum Beispiel Debian hat gute Anleitungen für so einfache Konfigurationen systemd-network-d, aber zum Beispiel Ubuntu hat auch gute Anleitungen für NetPlan. Meistens sind die da auch am besten, weil die aktuell sind für das, was sie gerade selber unterstützen. Okay, ich habe jetzt hier nochmal eine Liste an Links. Die Slides sind später verfügbar. Ich würde jetzt hier nicht im Detail durchgehen, aber vielleicht seid ihr auch schon mit einigem vertraut, wenn ihr euch mit Linux beschäftigt. Dann nochmal kurz, was wir uns heute beschäftigt haben, wie allgemein Routenadressen und Links konfiguriert werden, wie man Filterregeln sich ansehen kann mit NFT-Less-Dual-Set und wie man dann auch welche hinzufügen kann. Das wurde hier nicht im Detail behandelt, aber ihr wisst wenigstens, wo ihr gucken müsst. Wie man das Ganze in der Praxis machen kann, jetzt leider mit einer begrenzten Demo, aber so würde man es auch auf eurem Rechner machen. Und wenn ihr da auch mal rumspielen wollt, ich kann euch super empfehlen, mal lokal eine VM aufzusetzen und damit selber mal was in der Praxis zu machen, weil einfach nur die Doku zu lesen hilft nicht so viel, wie es einfach selber ausprobieren. Und dann noch zuletzt, wo man Doku finden kann. Das war eben die Slide. Da würde ich euch empfehlen, vielleicht auch noch mal bei den Links reinzugucken. Es gibt allgemein relativ gute Doku. Am Anfang muss man sich halt nur daran gewöhnen, das meiste ist auf Englisch und das meiste geht davon aus, dass man sich bereits mit Netzwerken so grundlegend auskennt. Ja, gut, dann einmal noch kurz, das hatten wir eben schon, einmal kurz der Anhang, wo die Slides sein werden. Der Link ist aktuell, aber die Slides werden noch hochgeladen. Und sonst danke ich euch mal für eure Aufmerksamkeit und jetzt wäre noch Raum für Fragen. Ja, gibt es welche? Ja. Also, ja, sorry, soll ein Mikro angegeben werden oder einfach laut? Okay.
Mein Name ist Uwe. Ja. Mich interessiert hierbei, weil wir nur über IPv4 gemacht haben, wie sieht es mit IPv6 aus?
Bei IPv6 geht das Ganze fast gleich, mit dem Unterschied, dass man dann meistens die -6-Flag angeben muss. Also wenn wir mal kurz auf unseren Router schauen, dann würden wir jetzt, dann sehen wir mit IP-Route hier nur die IPv4-Routen. Wenn wir jetzt die IPv6-Routen sehen wollen würden, dann würden wir IP-6 eher sagen. Und dann sagt er uns hier zum Beispiel die Routen, die automatisch an den Interfaces dranhängen. Adressen kann man, soweit ich weiß, direkt auch hinzufügen mit IP-Address-Add. Aber so sind auf jeden Fall die Routen aufgeteilt, weil das unterschiedliche Tabellen sind. Das meiste ist übertragbar. IP-Route allgemein ist dafür gebaut, dass es beides kann, weil es direkt an den Kernel anbindet. Noch weitere Fragen? Ja.
Du hast ja gesagt, dass man in Konfiguration diese Hauptnamen nehmen soll von den Interfaces.
Ja.
Gibt es dafür irgendwie eine Logik, wie sie benannt werden? Weil ich habe ganz viele Konfigurationsfehler gesehen, wo man vermutet hat, dass irgendwas Add0 heißen soll, aber das komplett anders hieß.
Also eigentlich, dazu kurz das Antwort. Ja, es gibt eine Logik, die sollten eigentlich deterministisch benannt sein und das macht in dem Fall System D beim Booten. System D hat bloß das deterministische Benennen etwas freigenommen in dem Sinn davon, dass sie gerne Zwischenversionen ändern, wie das deterministisch benannt wird. Also früher war zum Beispiel F und danach irgendeine Zahl relativ typisch, in der Zwischenzeit ist es ENS und irgendeine Zahl für Ethernet-Interfaces. Die Logik dahinter, wie die genau ist, würde ich auf die System-D-Doku verweisen, weil das ist sehr implementationsspezifisch, in welcher Version man ist. Allgemein würde ich empfehlen, zum Beispiel mit System-D-Network-D und auch mit Network-Manager kann man auf die MAC-Adresse matchen bei Configs und die MAC-Adresse ändert sich nicht beim Interface im Vergleich zum Namen, selbst wenn man rebootet. Das ist die Empfehlung, damit man da drum rumkommt. Also beim Produktionsbetrieb nehmen wir keine Interface-Namen, weil wir nicht nach einem System-D-Update kein Netzwerk mehr haben möchten. Das weiß ich nicht, weil der die Netzwerkinterfaces neu erstellt. Ich würde von Nein ausgehen. Da würde ich dann darauf verweisen, dass Docker die Netzwerke konfigurieren, also die Netzwerklinks selber konfigurieren kann und daher man eigentlich nicht im Container oder ähnlich darauf zugreifen muss für die Konfiguration. Also du hast Docker Networks, du kannst Docker Network Links konfigurieren. Und feste IP-Adressen sind da nicht so ein Ding. Ja? So. Noch irgendwelche Fragen? Ja, eine da drüben, glaube ich. Ja,
ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, dass du erwähnt hast, dass man mehrere IPs auf ein Interface, würde das aussehen?
Das wäre dann, also wir können das mal, sorry, ich bin glaube ich gerade zurückgewechselt, hier. Also wir haben jetzt hier unsere Adressen, da sehen wir zum Beispiel, dass ENS 18 gerade noch unsere Management-IP hat. Dann würde man einfach eine zweite Adresse mit IP-Address-Add eintragen, die am besten nicht mit was mit einem Netzwerk da kollidiert. Also zum Beispiel sagen jetzt, wir möchten das hinzufügen, könnten wir einfach das hier tippen. Und dann würde das funktionieren, würden das hier auftauchen. Der ist jetzt unter beiden erreichbar und kann auch von beiden senden. Was man dann für eine ausgehende Adresse benutzt, überlässt man da dem Kernel. Da kann man auch dann auf der Route eine Priorität setzen, was der benutzen soll. Anwendungen können natürlich auch, indem sie die Source-IP beim Socket setzen, das dann noch genauer kontrollieren. Das mit IPv6-Adressen ist das auch sehr üblich. Wenn wir zum Beispiel mal einen lokalen Rechner nehmen würden, die haben gerne mehrere IPv6-Adressen zum Beispiel, weil das dort relativ üblich ist, durch verschiedene Wege IPv6-Adressen für ein Interface auszuwählen. Ja, okay.
Gut. Bei Ihrem Config war es ja üblich, dass man dann eine eigene Netzwerkkarte gemacht hat, also ETH 0.1. Das geht dann nicht mehr.
Das braucht man nicht mehr. Also man
Firewall war es ganz praktisch, wenn man eine eigene Netzwerkkarte angegeben hat.
In dem Fall würde ich jetzt sagen, bei NFTables kann man sehr gut da einfach die IP-Adresse angeben oder in dem Fall eher vielleicht den Präfix, woher es kommt oder wohin es geht. Leider gibt es da nicht so einen einfachen Weg mehr, wenn man da einfach den Netzwerkinterface-Namen dann nimmt. Also bei WLAN könnte man dann ein eigenes Interface oben drauflegen, das wäre dann getrennt, aber leider nicht bei mehreren Adressen. Okay. Gut, ich glaube, sonst gibt es keine Fragen. Dann doch.
Clement, bitte.
Kurz eine Sekunde.
Danke. Kriege ich per IP auch das Gateway mit?
Ja, das war ja gerade, wenn man IP-Route angibt, dann sieht man ja zum Beispiel hier, das Gateway ist das, was nach Default folgt. Also, sorry, ich gehe mal kurz auf den Router, da hatten wir nur eins. Da sehen wir jetzt gerade, unser Gateway ist quasi dieses Default-Via und dann kommt die Gateway-Adresse. Das ist in dem Fall jetzt, ich glaube, eine OpenSense-Box bei mir, die im Proxmox hängt. Ja, und der Rest hat hier gerade keine Gateways, weil das sind alles statische Routen, die nur lokal quasi angeben, was direkt erreichbar ist. Also er kann ohne ein Gateway zum Beispiel 10.10.4.0 direkt erreichen. Okay. Gut. Ich glaube, das war's dann. Dann nochmal vielen Dank fürs Touren. Tut mir leid, dass das mit der Demo nicht ganz so geklappt hat.